Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge: Warum radikalisieren sich Menschen? Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und ich bin Mitarbeiterin bei Modus ZAD. In den kommenden Folgen werde ich mich im Gespräch mit Expertinnen und Experten ja mit ganz unterschiedlichen Entwicklungen und Trends aus dem Themenbereich Radikalisierung beschäftigen. In der heutigen Folge geht es aber erstmal ganz generell um die Frage, warum sich Menschen überhaupt radikalisieren. Was macht radikale Ideologien für Menschen so attraktiv? Wer ist eigentlich besonders anfällig und wieso? Und gibt es auch die Möglichkeit, sich zu deradikalisieren? Die Experten der heutigen Folge sind Hakan Celic, Chuma Ülger und Fabian Wichmann. Hakan Celic und Chuma Ülger arbeiten seit vielen Jahren in der Beratungsstelle des Violence Prevention Networks in Hessen. Dort sprechen sie täglich mit radikalisierungsgefährdeten oder bereits radikalisierten jungen Menschen aus dem religiös begründeten extremistischen Bereich, wie zum Beispiel dem Islamismus oder Salafismus. Hallo Hakan, hallo Chuma. Was ist eure Erfahrung? Wer radikalisiert sich und warum?
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es meistens Jugendliche sind, die sich in einer Sinn- und Lebenskrise befinden und finden dann keinen Ausweg. Also es ist dann ein großer Frust, sage ich mal, im Leben entstanden, ein Bruch in der Biografie. Und die extremistische Szene bietet eben in so einer Lebenssituation ein Halt- und Stützsystem, wo sie sich dran festhalten können. Sie bieten, ich sage mal, auch wenn es nur vorübergehend ist, Lösungsmöglichkeiten. Und so können sie dann, also ich sage mal, die Grundbedürfnisse in so einer Krisensituation sehr gut ausnutzen, instrumentalisieren diese. Und meistens sind es dann, sage ich mal, Jugendliche, also die zum Beispiel nach Halt suchen, Orientierung. Wenn dann, sage ich mal, diese Geborgenheit zu Hause nicht gegeben ist, aber die wird dann in der Szene angeboten, dann ist es natürlich sehr attraktiv, da einzusteigen. Also mir hat mal ein Klient gesagt, ich wusste eigentlich ganz genau, dass die Szene nicht ganz koscher ist, aber ich hatte so große Probleme und die haben mich dort umarmt, die haben mich bewirtet, die haben mich aufgenommen, die haben mich Bruderherz genannt und das hat mich emotional so stark angesprochen, dass ich dann dort trotzdem mitgemacht habe, obwohl ich ganz genau wusste, okay, da ist eigentlich ein Haken. Und wenn man dann diesen Halt findet, hat man dann auch die Angst, dass wenn man aus der Szene rausgeht, diese wieder verliert.
Die ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat, die dazu geführt haben, dass er dann sich eine Ersatzfamilie gefunden hat in der Szene, also in der extremistischen Szene, Ersatzvater gefunden hat. Diese Szenen sind zu einem Sinnlieferanten geworden, ja. Und man hat sich dann entsprechende Aspekte, die einem gefehlt hat in der Vergangenheit, dort gefunden und sich das rausgepickt. Dann aber gibt es eben junge Menschen, die auf der intellektuellen Ebene schon genau wissen, warum sie gerade diese Szene annehmen oder diese Ideologie, weil es schon für sie auch eine Protesthaltung ist, im Sinne von, die Gesellschaft geht mit mir so um, also werde ich jetzt zurückschlagen. Wir arbeiten sehr stark auch hier mit in den Schulen, wo wir dann Jugendliche haben, die sagen, Diskriminierungserfahrungen, die dazu geführt hat, dass sie dann gesagt haben, die wollen uns nicht, also werde ich genau das machen, also dieses Labeling, also dieses du sagst zu mir, ich bin Extremist, ich bin radikal, du projizierst alles auf mich. Und dann ist es so, okay, kommt der Prediger, ja, also der eben nicht gut im Schilde führt und sagt, schau mal, siehst du, die wollen uns nicht. Also nicht, die wollen dich nicht, sondern die wollen uns nicht. Wir müssen uns irgendwie verteidigen und das kannst du am besten, wenn du mit uns zusammen, ja, aktiv jetzt teilnimmst. Und dieses Mitmachfaktor, Gerechtigkeitssinn, das der Jugendliche hat, wird dann ausgenutzt.
Ihr habt jetzt ein paar verschiedene Faktoren aufgelistet, aber würdet ihr sagen, dass der gemeinsame Nenner bei Radikalisierungsanfälligkeit eine fehlende Bildung ist?
Der gemeinsame Nenner ist eine Frustsituation. Auch ein gebildeter Mensch hat Verluste, Verlustängste. Auch ein gebildeter Mensch hat möglicherweise keine starken sozialen Ressourcen. Umgekehrt, ein Mensch, der vielleicht nicht so gut gebildet ist, aber hat diese starken sozialen Ressourcen, ihn kann man dann halt vielleicht mit dieser Unwissenheit ködern. Den anderen kann man dann mit diesen sozialen Defiziten ködern. Und letztendlich kommt man ja auch in der Forschung zu dem Ergebnis, dass man davon ausgeht, Man hat eine Lebenskrise, eine Frustsituation, die sich dann so auswirkt, dass man in so eine Opferhaltung reinkommt.
Was sind so die Ausgangsfragen, die ihr euch stellt, bevor ihr entscheidet, ob eine Intervention notwendig ist oder nicht? Also auf was achtet ihr, wenn ihr mit eurer Arbeit beginnt?
Ist es jetzt aufgrund der Jugend eine Adoleszenzphase, also eine Jugendphase, wo er experimentieren muss? Oder ist es wirklich etwas, was sich jetzt langsam festsetzt? Und das kann man am besten erkennen, wenn man sich auch anschaut, wo tummelt er sich gerade? Mit wem ist er gerade zusammen? Mit wem hat er seine Freundschaft abgebrochen? Mit wem redet er und mit wem will er nicht reden? Und das merken sofort erstmal Mütter, das ist unsere Erfahrung.
90% unserer Fälle fehlt die Vaterfigur. Ja. Und nochmal ein Punkt, dass viele Jugendliche auch den Drang haben, ihre Neigung oder ihre Nähe zu dieser Szene so legitimieren, die dann sagen, wir waren auf der Suche nach spirituellen Räumen, nach spirituellem Halt. Wenn der Jugendliche das Gefühl bekommt, der Raum wird mir weggenommen, dann kommen Zitate wie bei einer Konvertitin, ja, die Kopftuch trägt und die sagt, in Deutschland werde ich diskriminiert. In Syrien werde ich nicht diskriminiert, da werde ich wertgeschätzt, also reise ich dann auch aus und weiß aber natürlich nicht, was für eine Propagandamaschinerie dahinter steckt.
Fabian Wichmann arbeitet seit vielen Jahren mit rechtsradikalisierten jungen Menschen. Im Rahmen der Initiative Exit Deutschland betreut und berät er Neonazi-Aussteiger. Hallo Fabian.
Hallo.
Du arbeitest schon seit vielen Jahren mit rechtsradikalisierten Jugendlichen und jungen Menschen zusammen. Und was ist so deine Beobachtung? Warum radikalisieren sich Menschen?
Oh, das glaube ich erstmal sehr individuell und wirklich abhängig von bestimmten biografischen Verläufen. Was man immer sagen kann, dass es, sagen wir mal, ein bestimmtes Setting an Dispositionen gibt, die die Personen mitbringen. Und dann ist da jemand oder eine Ideologie, die dann sagt, okay, wir lösen das entsprechend für dich. Und das dann in der Regel mit gesellschaftspolitischen radikalen Ansätzen.
Also theoretisch könnte jeder radikalisierungsgefährdet sein.
Ich denke ja. Da sind dann noch bestimmte Vorerfahrungen, die letztendlich das nicht ganz zur Disposition stellen, dass es so wahllos ist. Aber rein vom Typ her besteht schon die Gefahr, dass jeder in irgendeiner Art und Weise sich radikalisieren kann.
Jugendliche sind ja irgendwie immer ein bisschen radikal. An welchem Punkt merkst du, jetzt ist es nicht mehr die normale Radikalität des jugendlichen Alters? Also wann beginnt deine Arbeit?
Radikal kann ja jeder sein. Also ich kann jetzt ein radikaler Christ sein, ein radikaler Fahrradfahrer. Aber auch der, wie meiner radikale Christ, sofern der halt als Eremit in seiner Höhle lebt und seinen Glauben dort sehr radikal auslebt, sich wie meiner selber geißelt, dann ist das halt eine Sache, die er mit sich ausmacht. Problematisch wird es ja dann erst, wenn er nicht mehr sich, sondern andere mit einer Peitsche außen geißeln würde, also aus der Höhle rauskommt und anderen missionarisch mit der Peitsche erklären möchte, dass ihr Glaube nicht der richtige ist. Also in dem Moment, wo er andere schädigt oder einschränkt. Und das ist der Punkt, wo auch im Bereich Rechtsextremismus ja die Handlungsgröße steht. Da ist eigentlich der Moment erreicht, wo man intervenieren muss.
Und wie sieht dann so der Prozess dieser Deradikalisierung oder Ausstiegsarbeit aus?
Deradikalisierung ist insofern ein etwas spannenderer Begriff, insofern, weil er sagt, es ist ein Prozess, es ist halt nicht ein Moment wie beim Ausstieg. Deradikalisierung zeigt, dass es ein bisschen langfristiger Prozess ist. Wir gehen aber aus von einem Kernmoment der Motivation. Personen wenden sich an uns mit einer Motivation, etwas in ihrem Leben verändern zu wollen. Von daher arbeiten wir mit der Kernmotivation und gucken dann, dass man dort verschiedene Perspektiven entwickelt, dass man Sichtweisen erweitert, dass man Zweifel zulässt, Zweifel verstärkt und eigentlich so eine Art von Empowerment von Zweifeln und versuchen darüber letztendlich eine Art von Deradikalisierung, also wenn man den Begriff dann nutzen will, voranzutreiben und gleichzeitig halt auch mit Menschen, die jetzt erfolgreich ausgestiegen sind, im Vorfeld über deren Erzählungen, über deren Erfahrungen öffentlich zu diskutieren und damit die ersten Zweifel wiederum zu sehen bei anderen. Dass man dann halt in diesen Kreislauf immer wieder eingreifen kann.
Also konkret, ihr habt Gespräche mit der entsprechenden Person.
Wenn sich jemand an uns wendet, dass wir dann von dem Punkt angucken, wo befindet er sich? Also ist er noch Teil der Kameradschaft oder ist er schon losgelöst? Wenn er noch Teil ist, dann gucken wir, wie setzen wir jetzt konkrete Schritte um die Szene zu verlassen. Sicherheit kommt bei uns da an erster Stelle, um erstmal eine Grundlage zu haben für eine weitere Auseinandersetzung. Und wenn wir dann eine Basis da haben, schauen wir dann für einen langfristigen Prozess, dass wir uns dann mit bestimmten Themen, mit bestimmten Narrativen auseinandersetzen. In der Regel nicht in einer, also eigentlich gar nicht in einer Schulsituation, also dass man da sitzt und versucht dann halt einen Lehrstoff zu vermitteln oder ja, so seminarmäßig ist es nicht, sondern es ist ja eher ein Bestandteil unserer Begleitung im Alltäglichen. Wir haben so einen Aktionskreis, wo man dann versucht, bestimmte Sachen umzusetzen, Ideen zu entwickeln, Diskussionen zu erzeugen. Aber wie gesagt, nicht diese schulische Form. Unsere Kernzielgruppe ist von 18 bis 25 und etwas älter noch. Und da geht es dann eher darum, wirklich ja, lebenspraktische und Fragen der Reflexion für sie beantwortet zu bekommen oder zumindest andere Perspektiven zu bekommen.
Könnte das auch heißen, dass egal in welche Richtung ich radikalisiert bin, der Ansatz ist eigentlich immer ein ähnlicher?
Ja, also der Ansatz ist ein ähnlicher, die Fragen und die Inhalte sind andere. Und natürlich auch die Ausgangsvoraussetzungen sind andere. Wenn man jetzt die beiden Phänomenbereiche Islamismus und Rechtsextremismus vergleicht auf der Ebene, sind natürlich die Erfahrungen, die jemand, der sich in dem Bereich islamistische Extremismus radikalisiert hat, die sind andere. Aber so die Grundsystematik, die Struktur, die wäre zumindest in der Auseinandersetzung im Ausstiegsprozess oder im Bereich der Deradikalisierung ähnlich, weil sie auf ähnliche Grundmechanismen verweist. Das ist ein sehr individueller Ansatz, das ist ein sehr, sagen wir mal, eine sehr auf Beziehung basierende Auseinandersetzung mit der Person. Das sind ähnliche Mechanismen, die man da letztendlich ansetzen würde.
Was ist so dein Blick in die Zukunft? Was passiert, wenn für solche Arbeit keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt werden?
Die Anschlussfähigkeit von bestimmten, sagen wir mal, rechtsextremen Narrationen für die Mehrheitsgesellschaft. Diese Gefahr besteht schon und die sehen wir ja auch schon in Teilen. Und ich denke, wenn man da nicht entsprechend gezielt interveniert und Angebote schafft, wird man diese Gefahr auf lange Sicht letztendlich noch verstärken und die Hinwendung zu diesen Gruppen verstärken und gleichzeitig halt die Produktion von Narrationen aus dieser Gruppe in die Mehrheitsgesellschaft wiederum verstärken.
Es würde die Extremismusprävention natürlich extrem vereinfachen, wenn wir klar abgrenzbare Kriterien hätten, warum sich Menschen extremen Gruppen anschließen und sich radikalisieren. Die Gründe sind vielfältig und komplex und immer auch verknüpft mit ganz persönlichen Geschichten und Erlebnissen. Egal in welche Richtung ich mich radikalisiere, rechts oder islamistisch, die Beweggründe scheinen ähnliche zu sein. Im Zentrum steht dabei das Bedürfnis nach Orientierung, Anschluss und Anerkennung. Radikale Gruppen liefern klare Antworten und Zugehörigkeit. Das wiederum macht einen Ausstieg natürlich auch umso schwerer. Aber es gibt Möglichkeiten. Ein radikalisierter Mensch kann sich in einem oftmals intensiven und langjährigen Prozess auch wieder deradikalisieren. Neben den heute dargestellten persönlichen und psychologischen Faktoren können aber auch bestimmte gesellschaftliche Prozesse dazu beitragen, dass die Sogkraft extremistischer Gruppen zu oder auch wiederum abnimmt. Diese Entwicklungen haben oftmals mehr Einfluss auf Radikalisierungsprozesse als angenommen. Einer dieser gesellschaftlichen Trends ist die bereits viel diskutierte zunehmende Digitalisierung unserer Lebenswelten. Welchen Einfluss können eigentlich soziale Medien und deren Inhalte auf einen Radikalisierungsprozess haben? In der nächsten Folge beschäftigt mich genau diese Frage. Radikalisierung online, funktioniert das? Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
Produziert von Studio 36.